Deutschlandfunk, eine Welt.
Kuba war vor 3 Jahren im Aufruhr. Im Juli 2021 gab es die größten Proteste seit Jahrzehnten. Wegen massiver Stromausfälle, weil es auch sonst an allem fehlte. Ja, und im Grunde gegen die sozialistische Diktatur an und für sich. Diktaturmäßig wurden die Proteste dann allerdings auch niedergeschlagen. Brutal und unerbittlich. Fast 400 Kubaner wurden damals verurteilt. Einige von ihnen zu 25 Jahren Haft und mehr. Und seitdem, wer konnte, hat das Land verlassen und fast alle anderen schweigen. Sie haben Angst. Nur Frauen trauen sich immer mal wieder zu demonstrieren, denn sie sind vor allem von der Misere betroffen. Sie wollen ihre Kinder nicht mehr hungrig sehen und sie wollen sie auch mit Medikamenten versorgen können, wenn sie krank sind. Medikamente gibt's nämlich auch nicht. Anne Demmer berichtet aus Havanna.
Rund 10 Kilometer vom Malecón entfernt, in einem Armenviertel, sitzt Lisbeth in ihrer Parterre-Wohnung. Die Unterkunft hat der 30-Jährigen zwar der Staat gestellt, aber sie gleicht einer Baustelle. Der Boden ist teils aufgerissen, an der Wand lehnt eine feuchte Matratze, Kabel liegen bloß. Die Toilette kann nicht benutzt werden, sagt Lisbeth wütend. Sie ist Mutter von 5 Kindern.
Ich habe kein Wasser und keine sanitären Anlagen. Ich lebe seit mehr als einem Jahr ohne fließend Wasser.
Lisbeth bekommt staatliche Unterstützung, 5.860 kubanische Pesos. Doch allein ein Karton mit 30 Eiern kostet bereits 3.000 Pesos. Auf dem Schwarzmarkt etwa 8 Euro. Mit der Anwerbung von Teilnehmern für Wochenendausflüge ans Meer versucht sie, sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Davon können sie und ihre Kinder allerdings kaum überleben. Sie ist auf die staatlichen Läden angewiesen. Monatlich werden ihr Grundnahrungsmittel zugewiesen. Doch das Problem? Die Regale sind leer. An diesem Tag gibt es in dem Laden auf der anderen Straßenseite lediglich Zigaretten, Würstchen und Hackfleisch.
Ich bin sicher, dass es viele Mütter gibt, die sich in einer schrecklichen Situation befinden, die sich die Frage des Jahrtausends stellen, so wie auch ich. Was soll ich heute kochen? Woher bekomme ich 10.000 Pesos, um meiner Tochter, die eingeschult wird, ein paar Schuhe zu kaufen? Woher sollen wir das Geld nehmen?
Kosten, die sie nicht tragen kann. Denn in den anderen Läden, den sogenannten MLC-Läden, wo nur mit einer speziellen, an Devisen gekoppelte Geldkarte bezahlt werden kann, gibt es zwar alles, was Lisbeth brauchen würde. Hühnchen, Eier, Nudeln, Öl, Milchpulver, Windeln, aber das zu unerschwinglichen Preisen. Eine Flasche Öl etwa für 10 Dollar und Kaffee für 11 Dollar. Die Wut über ihre Situation hat sich aufgestaut. Vor ein paar Monaten war sie so groß, dass sie sich zusammen mit 6 weiteren Müttern vor dem Haus von Staatspräsident Miguel Díaz-Canel postiert hat. Schnell kamen die Sicherheitskräfte und lösten den Mütterprotest auf, erinnert sie sich.
Eine von uns wurde für 2 Tage lang festgehalten. Damit wollten sie uns Angst einjagen. Sie wollen dir alles verbieten, selbst das Reden. Ich habe das Recht, es öffentlich zu machen, denn es ist mein Privatleben und ich teile es mit wem ich will.
In den letzten Jahren hat die kubanische Regierung eine ganze Reihe von Reformen auf den Weg gebracht. Für Privatleute und Unternehmen sind Importe erlaubt, genauso wie kleine und mittelständische Unternehmen mit 100 Mitarbeitern. Privilegiert sind allerdings die, die außerhalb Kubas Familie haben und von Rückzahlungen profitieren. So entsteht zunehmend eine wohlhabende Schicht. Die soziale Ungleichheit wird immer größer. Läuft man durch Havanna, sieht man an den Straßenrändern immer wieder Menschen im Abfall wühlen. Auf der anderen Seite steht aber durchaus auch mal ein SUV Porsche vor einer frisch sanierten Kolonialvilla, neben den vielen Oldtimern, die das Stadtbild prägen. Das große Revolutionsversprechen einer klassenlosen Gesellschaft wird längst nicht mehr eingelöst. Angesichts der gravierenden Krise hat die Regierung nun vor wenigen Wochen die Kriegswirtschaft erklärt. Zu den Maßnahmen gehören laut Parteizeitung Granma Haushaltskürzungen, Preiskontrollen, die Erhöhung des Devisenzuflusses ins Land und die Förderung der heimischen Nahrungsmittelproduktion. Zudem solle auch gegen Steuerhinterziehung vorgegangen werden.
Mit Überzeugung werden wir die Revolution und den Sozialismus retten,
beschwor der kubanische Staatschef Díaz-Canel Anfang Juli vor seinen Ministern. Die Maßnahmen seien die notwendige Antwort auf die sogenannte Kriegshandlung in Friedenszeiten. Damit ist das seit Jahrzehnten verhängte Wirtschaftsembargo der USA gemeint, das auch unter US-Präsident Biden nicht gelockert wurde. Natürlich wirkt sich das negativ auf die Wirtschaft aus, meint auch der kubanische Wirtschaftswissenschaftler Omar Evalini.
Seit 65 Jahren besteht das Embargo. Und in den letzten 5 Jahren, nachdem der damalige Präsident Donald Trump das Embargo verschärft hat, indem er Kuba auf die Terrorliste setzte, hat der Druck natürlich nochmal zugenommen. Dagegen kann Kuba nichts ausrichten. Aber wo die Regierung Einfluss darauf hat, das sind die internen Probleme, die interne Wirtschaft. Da kann sie justieren. Ich denke, es gibt viele Dinge, die man tun kann. Denn beispielsweise ein Bauer, der nicht den Preis für seine Produkte erhält, hat nichts mit der Blockade zu tun.
Das unattraktive staatliche Ankaufssystem für Agrarprodukte, Acopio, würde die Bauern mit geringen Ankaufpreisen eher demotivieren. Gerade in der Landwirtschaft müsse die Regierung aber ansetzen. Denn das grundsätzliche Problem der kubanischen Krise werde nicht mit den neuen Maßnahmen einer Kriegswirtschaft gelöst, kritisiert Evalini. Anders als im Juli 2021 sind es heute vor allem kleine Proteste, die Änderungen anmahnen. Wenn Bewohnerinnen und Bewohner eines Viertels der Kragen platzt, weil das wenige, was sie in den Läden ergattern konnten, in der Hitze des Sommers verdirbt, weil der Kühlschrank 8, 10 oder auch 16 Stunden keinen Strom mehr hatte.
Porque las causas no se han eliminado.
Es gibt immer noch Stromausfälle, Lebensmittelknappheit, Transportprobleme. Die Löhne reichen nicht zum Überleben. Mit anderen Worten, es gibt keine wirtschaftliche Verbesserung. In den letzten 2 Jahren ist die Wirtschaft sogar geschrumpft. Es gibt ein Haushaltsdefizit. Es werden also die Voraussetzungen für einen weiteren 11. Juli geschaffen. Aber am Ende wird sich das so nicht wiederholen. Und dafür gibt es einen guten Grund. Denn die Leute kehren dem Staat lieber den Rücken, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Viele junge Leute verlassen lieber das Land, als ins Gefängnis zu gehen.
In den letzten 2 Jahren haben rund 1,7 Millionen Kubaner ihre Heimat verlassen. Ärzte, Pflegepersonal, Lehrer, vor allem junge, gut ausgebildete Menschen machen sich auf den Weg ins Ausland, weil sie schlicht nicht ausreichend verdienen und keine Perspektiven mehr für sich in ihrer Heimat sehen. Jemand, der beispielsweise 100 Dollar von Verwandten im Ausland erhält, bekommt das Dreifache, als ein Arzt im Monat verdient. Rechnet Lisbeth vor. Von der Regierung werde ihr vorgeworfen,
ich sei eine Aktivistin, sagen sie, aber ich gehöre keiner Gruppe an, denn das Einzige, was mich interessiert, ist mein Wohlergehen und das meiner Kinder. Ich will nicht, dass mir der Staat irgendetwas schenkt.
Millionen verlassen Kuba, weil es so vielen Menschen an so viel mangelt. Anne Dämmer hat Kubaner getroffen, die trotzdem im Land bleiben und sich auch noch trauen, gegen die Regierung zu demonstrieren.